hörst eine Live-Aufnahme von Equippers. Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.
Mein Name ist Paddy, ich bin einer der Pastoren hier in dieser Kirche und bin verheiratet mit Anki und wir haben eine kleine Tochter, die heißt Ilvi. Und ich weiß nicht, ob diese Info heute Morgen schon zu dir durchgedrungen ist, aber heute ist St. Patrick's Day. Keine Ahnung, was das bedeutet. Meine Frau hat mir nichts geschenkt heute Morgen, aber falls du mir später eine Cola oder so ausgeben willst, ich nehme sie an. Okay, ich nehme sie an. Yes, ich freue mich auf jeden Fall, hey, dass du gekommen bist, heute Morgen uns deinen Sonntagvormittag anvertraust. Und ich glaube zutiefst, Gott wird dich nicht enttäuschen, sondern Gott wird zu dir sprechen heute Morgen. Das ist, warum wir Gottesdienste feiern. Hey, wir feiern sie, weil wir glauben, Gott ist erlebbar. So, es geht nicht nur um eine Theorie, um eine Religion, um irgendetwas, was wir aus Tradition machen, sondern es geht darum, hey, Gott ist erlebbar jeden Tag heute. Und das ist mein Gebet, dass das passiert in den nächsten Minuten, dass du hörst von Gott, dass er etwas bewegt in deinem Herzen, dass du ermutigt wirst, erfrischt wirst, neuen Glauben findest, neue Kraft findest, neue Hoffnung findest für das, was vor dir liegt. Und bevor wir damit anfangen, darf ich euch ganz lieb noch grüßen von Tora und Gabi. Sie sind im Urlaub heute. Und das ist eine gute Sache, oder? Come on, dass sie refreshen und nächste Woche sind sie wieder am Start. Und bis dahin setzen wir die Predigtserie fort, die wir vor ein paar Wochen begonnen haben. Die heißt Foundations. Und diese Predigtserie ist ein bisschen so, die ist so die ganze Zeit so ein bisschen on-off. Ne? Wir haben die Anfang Februar gestartet und zwischendrin haben wir immer wieder irgendwie ein paar Gastsprecher, die ein eigenes Thema mitbringen. Aber heute setzen wir sie fort und es ist eine Serie, in der wir sprechen über die Grundlagen unseres Glaubens. Über die Fundamente, auf denen wir stehen. Und ich glaube, das ist so ein wichtiges Anliegen. Warum? Weil jeder von uns steht auf einem Glaubensfundament. Warum du lebst, wie du lebst, warum du die Entscheidungen triffst, wie sie triffst, sie hängen davon ab, auf welchem Fundament du dein Leben baust und deinen Glauben baust. Und die Sache mit dem Fundament, das heißt, du settelst das irgendwann und dann denkst du oft nicht mehr so oft darüber nach. So, gerade je älter du wirst, habe ich so das Gefühl, dass du weniger denkst du nach über die grundsätzlichen Dinge und die grundsätzlichen Entscheidungen, die du getroffen hast. Und wir haben gesagt mit dieser Serie, hey, wir würden gerne diese Themen neu hochholen. Und wir würden gerne einen neuen Fokus schenken. Wir würden gerne neu und frisch darüber sprechen, hey, damit wir stabil stehen können. Und damit wir eine feste Überzeugung haben in unserem Herzen, was wir glauben, wer Jesus ist und was er tut und was er uns bedeutet, welche Rolle er spielt in unserem Leben. Und die zentrale Bibelstelle, über die wir sprechen in dieser Serie, die steht in Hebräer 6, Vers 1. Und die lese ich nochmal kurz vor. Lasst uns dabei aufhören, ständig die Grundaussagen der Lehre von Christus zu wiederholen. Wir wollen vielmehr weitergehen und im Verständnis reifer werden. Wir müssen doch nicht immer wieder neu erklären, wie wichtig es ist, dass wir von allen bösen Taten umkehren und an Gott glauben. Ihr braucht keine weitere Unterweisung über die Taufe, die Handauflegung und die Auferstehung von den Toten und das ewige Gericht. So 6 Themen sind hier drin in diesem Kapitel und das sind alles krasse Themen. So, und wir haben schon ein bisschen darüber gehört, hey, dass wir umkehren von unseren bösen Taten, dass wir Buße tun und zurückkehren zu Jesus, dass Glaube es ist, der uns in Verbindung bringt mit Jesus und diese Beziehung zu ihm wiederherstellt, dass es die Taufe ist, die diese Entscheidung besiegelt und bestätigt und sagt, ja, come on, mein altes Leben liegt hinter mir. Ich lebe nicht mehr, wie ich gelebt habe, sondern ich lebe ein neues Leben mit Jesus. Und heute darf ich sprechen über die Auferstehung von den Toten. Come on, seid ihr ready dafür? Ich sagte, ich habe schon ein bisschen geschwitzt bei der Vorbereitung. Aber ich glaube zutiefst, das wird der Hammer. Das wird der Hammer. Und ich starte mit einem Statement. Wir glauben, dass der Tod nicht das letzte Ultimatum ist, sondern dass Jesus von den Toten auferstanden ist und dass deswegen auch wir von den Toten auferstehen werden und ein ewiges Leben mit Jesus haben. Das ist, was wir glauben. Und allein dieses Statement löst eine Menge Fragen aus. Zum Beispiel, wie kannst du wissen, was nach dem Tod passiert? Niemand kann das wissen. Woher soll ich wissen, dass es danach wirklich weitergeht? Woher weiß ich, dass was kommen soll? Niemand, das Problem ist ja, alle, die gestorben sind, wir können sie nicht mehr fragen. Deswegen bleibt das ein Mysterium seit Tausenden von Jahren, seit es die Menschen gibt. Wir wissen nicht zu 100%, was nach dem Tod passiert. Oder Fragen wie, sind Himmel und Hölle, sind das nicht überholte Konzepte? Sind das nicht Ideen, die irgendwann die Kirche so erfunden hat, um irgendwie Leuten Angst zu machen und damit Macht auszuüben und Ablassbriefe zu verkaufen? Und so wie das Leben nach dem Tod, das ist eine riesen Frage, es löst eine Menge Fragen aus. Und irgendwie finde ich es krass, dass wir bei so einem Thema, was jeden Einzelnen von uns so unmittelbar betrifft, dass wir bei dieser Frage doch so schwanken und irgendwie doch so unsicher sind und irgendwie so immer noch im Dunkeln tappen und immer noch nicht das irgendwie gesettelt haben, ja, das ist, wie das abläuft. So bei all den anderen Dingen, die wir rausgefunden haben. Und es gibt eine Menge unterschiedliche Strategien, mit dem Thema Tod umzugehen. So, du kannst dieses Thema ignorieren und sagen, come on, irgendwie ist es schwierig, ist unangenehm, ich möchte nicht so viel darüber nachdenken, ich konzentriere mich lieber auf das Hier und Jetzt. Du kannst es akzeptieren als eine Tatsache und sagen, ja, come on, okay, irgendwann muss ich sterben, verstehe ich, aber bis dahin habe ich eine gute Zeit, mach so viel Party, wie ich kann, genieße jeden Augenblick. Andere reagieren darauf mit Angst vor dieser Unkontrollierbarkeit, vor dieser Variable X, die du nie irgendwie reinpacken kannst, sondern die immer irgendwie so unberechenbar im Raum steht. Andere spielen damit und genießen irgendwie, oder das heißt genießen, aber spielen mit dem Risiko. Ich habe eine Dokumentation gesehen vor einigen Jahren schon über so ein Motorradrennen auf so einer britischen Insel. So, wo sie irgendwie einmal im Jahr wird die ganze Insel komplett abgesperrt und dann heizen die da mit ihren Motorrädern irgendwie mit bis zu 300 Sachen über die Landstraßen und machen da irgendwie so ein fettes Rennen jedes Jahr. Und das Ding ist, jedes Jahr bei diesem Motorradrennen sterben Leute. Jedes Jahr. Wenn du als Fahrer da antrittst, weißt du, die Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht mehr nach Hause gehe, ist relativ hoch. Und dann interviewen sie so die Fahrer, warum sie das machen. Und die Antwort mehr oder weniger immer wieder durch ist, ja, weißt du, dieser Moment auf dem Motorrad, ich fühle mich da so lebendig, das ist es wert, selbst wenn ich dafür sterben würde. Lieber sterbe ich, als dieses Gefühl des Lebens nicht zu haben in dem Moment, wenn ich auf dem Motorrad bin. Crazy, weiß ich nicht, ob du dich damit identifizieren kannst oder nicht. Aber manche Menschen gehen so mit dem Tod um, okay? Manche lieben das Risiko. Und eine andere Doku, die ich gesehen habe, eigentlich schaue ich nicht viel Dokus, aber diese beiden haben sich eingebrannt. War von so einem Bestatter, der dann irgendwie erzählt hat, wie faszinierend er das findet, irgendwie die Leichen dann nochmal aufzubereiten und anzuziehen und schön zu machen und was auch immer und wie sehr er das liebt, jeden Tag damit umzugehen. Und ja, weiß ich auch nicht, ob das deine Strategie ist, damit umzugehen. Aber okay, es gibt unterschiedliche Strategien, mit diesem Thema umzugehen. Aber es betrifft jeden Einzelnen von uns irgendwie unmittelbar. Und ich glaube, jeder von uns braucht eine Antwort auf diese Frage, wie gehe ich damit um? Auf welchem Fundament steht mein Leben? Welche Konsequenz hat es? Warum? Weil ich glaube zutiefst, dass unsere Antwort auf diese Frage, wie wir mit dem Tod umgehen und wie wir auf den Tod schauen, ob wir glauben, dass da eine ewige Hoffnung ist, dass da ein ewiges Leben ist, dass das zutiefst prägt, wie wir heute leben. Dass das zutiefst prägt, wie du heute Entscheidungen triffst und wie du heute am Start bist. Und deswegen würde ich gerne die nächsten Minuten genau darüber sprechen. Ich erinnere mich an zwei Situationen, wo mir die Realität und die Wucht des Todes super stark bewusst wurde. Und die will ich euch erzählen kurz. Die eine Geschichte ist, dass mein Onkel gestorben ist im letzten Jahr. Und man würde sagen, er ist zu jung gestorben. So, warum? Weil er war der jüngste von 5 Brüdern. Er war ein ganzes Stück jünger als mein eigener Vater. Und er war schon eine Weile krank. Und trotzdem kam sein Tod super unerwartet. So, weil eigentlich war er nicht sterbenskrank. Er war krank, aber nicht sterbenskrank. Und dann bin ich auf dieser Beerdigung und dann siehst du seine Geschwister, die ihren jüngsten Bruder begraben. Seine Mutter, die ihr jüngstes Kind begraben muss. Und du siehst den Schmerz der Familie, der Kinder, der Geschwister. Das ist crazy. Und ich hatte kein super enges Verhältnis zu meinem Onkel, weil er weit, weit weg gewohnt hat. Aber ich merke so, wow, der Tod ist so ein krasses Thema. Weil er ist so endgültig. Es hat so eine Wucht, das Leben, es ändert das Leben aller Menschen um ihn herum, von einem Moment auf den anderen. Alles ändert sich. Die andere Geschichte, die ist deutlich länger her, es war am Ende meiner Schulzeit, ich war, glaube ich, 18. Und zwar ein Klassenkamerad, dessen Mutter überraschend gestorben ist. Und die Geschichte war die, ich bin auf dem Dorf groß geworden. Und zwar nicht so klein, dass jeder jeden kannte, aber seine Familie, die kannte jeder. So, die waren anerkannt im Dorf, die Mutter war Elternbeiratsvorsitzende, so nennt man das so. Sie war engagiert, sie war überall irgendwie am Start. Jeder kannte sie, die Familie war super beliebt. Und jeder hat, also wirklich, es war eine Hammerfamilie. Niemand hat irgendwie gedacht, da gibt's Trouble. Und dann geht diese Frau zum Arzt und sie bekommt, und der Arzt merkt so, irgendwas ist nicht in Ordnung. Schicken sie in die nächste Uniklinik nach Würzburg, aus der Ecke komme ich. Und dann erfährt sie, in Würzburg kriegt sie eine krasse Diagnose und erfährt, boah, ich habe nur noch wenige Monate zu leben. Krankheit ist unheilbar. Und es reißt ihr den Füßen unter dem Boden weg. Sie weiß nicht, wie sie damit umgehen soll. Und sie fährt nach Hause, auf dem Weg nach Hause, hält sie an auf einer Autobahnbrücke, von der gibt es in Würzburg relativ viele, die relativ hoch sind, steigt über die Reling und stürzt sich zu Tode. Und das Leben meines Klassenkameraden ändert sich von einem auf den anderen Moment. Du kriegst einen Anruf, deine Mutter hat sich das Leben genommen. Und das war ein Moment, wo du bist auf dieser Beerdigung, wir haben nicht viel geredet, aber du schaust in die Augen deines Klassenkameraden und du siehst die Fragen, du siehst die Verzweiflung, du siehst ich verstehe die Welt nicht mehr. Und das ist, ich merke, also wir holen dieses Thema, wir schieben das so gern beiseite. Wir schieben das so gern hin, wo wir irgendwie merken, weil es ist krass, sich damit auseinanderzusetzen. Aber ich bin mir sicher, du bist heute Morgen hier und du hast deine eigenen Geschichten. Es gibt Menschen, die du verloren hast, keine Ahnung, Situationen, wo es dir wie mir vielleicht sehr, sehr krass bewusst geworden ist, wie nah der Tod manchmal ist. Du hast, keine Ahnung, vielleicht bist du selber in einer Situation, wo es dich betrifft, wo du krank bist und du merkst, oh, irgendwie kann ich dieses Thema nicht mehr beiseite schieben, sondern es wird präsenter in meinem Leben. Und vielleicht bist du auch hier und hattest nicht viel Berührungspunkte damit bisher. Und es hat ganz gut bisher so funktioniert. Und das ist in Ordnung. Aber ich glaube zutiefst, dass Gott heute Morgen dort in unser Herz sprechen will. Und das ist das Statement, was ich am Anfang gesagt habe, dass das zutiefst stimmt. Jesus ist von den Toten auferstanden. Und er lebt. Und wir werden von den Toten auferstehen. Und es gibt ein ewiges Leben mit mir, mit ihr. Weißt du, es stimmt. Ja, come on. Come on. Weißt du, es stimmt, niemand von uns weiß zu 100%, was nach dem Tod kommt. Niemand. Weil alle, die gestorben sind, können wir nicht mehr fragen. Und es gibt vielleicht gewisse Menschen, die Nahtoderfahrungen machen und die dann irgendwie diese Berichte erzählen und es gibt gewisse Muster in diesen Berichten und du kannst vielleicht auf die eine oder andere irgendwie Sache irgendwie vermuten, aber am Ende des Tages zu 100% wissen wir es nicht. Jede Person, die wirklich auf Dauer tot gestorben ist, so ist nicht mehr da. Und trotzdem sind wir nicht ahnungslos, sondern die Bibel, sie gibt uns eine Botschaft, was nach dem Tod passiert. Sie gibt uns eine Antwort darauf, wie wir umgehen können mit diesem Thema. Sie gibt uns eine Antwort darauf, wie wir ein Leben leben können, was geprägt ist von Hoffnung und nicht von Angst. Was geprägt ist von tiefem Trost und nicht von Trauer und Schmerz. Und diese Antwort, die uns die Bibel gibt, die würde ich jetzt gerne gemeinsam mit euch angucken. Und weißt du, wir haben in den letzten Jahren mehrmals irgendwie darüber gesprochen, warum die Bibel glaubwürdig ist. Und warum es sich lohnt, das Leben zu bauen auf ein Buch, das mehrere tausend Jahre alt ist. Und deswegen haben wir das in dieser Serie nicht mehr neu wieder hochgeholt, dieses Thema. Aber ich möchte gerne kurz zwei Dinge einfach nochmal neu ganz kurz wiederholen oder wieder aufgreifen. Warum ich glaube, dass wir zutiefst vertrauen können auf die Botschaft, die uns die Bibel gibt. Der erste Punkt ist, die Bibel, sie ist voll von Prophetien, die sich erfüllt haben. Das ist, weißt du, Jesus kam und sein Leben und sein Tod und seine Auferstehung, sie wurde angekündigt Jahrhunderte davor bis ins Detail. Dass er geboren wird in Bethlehem, dass er einen Teil seiner Kindheit in Ägypten verbringt, dass er, wie sein Name ist. All diese Details wurden von Menschen angekündigt, wo wir wissen, wann sie gelebt haben, wann die Dinge geschrieben wurden, die sie geschrieben haben, dass das Jahrhunderte davor waren. Das hat sich erfüllt im Detail. Und es gibt noch so viel mehr Prophetien in der Bibel darüber, dass Jesus noch ein zweites Mal wiederkommt und dass es eine Auferstehung von den Toten gibt, als darüber, dass Jesus das erste Mal gekommen ist. So viel mehr. Das ist das eine, warum ich glaube, hey, dass wir auf die Bibel bauen können. Und der zweite Punkt, den ich aufgreifen will, ist, ich glaube, unsere Haltung, wie wir an die Bibel rangehen, die ist entscheidend. Weißt du, die Frage ist, in dem Moment, wo ich etwas in der Bibel lese, was für mich schwierig ist oder herausfordernd ist oder was ich mir nicht vorstellen kann, die Frage ist, wie reagiere ich dann? Werde ich dann kritisch und sage, nee, das kann nicht sein, warum, weil dies, jenes und so weiter, ich weiß es besser? Oder habe ich eine Haltung von, okay, wenn ich mit der Bibel nicht übereinstimme, kann es sein, dass sie recht hat und ich nicht. Und dass ich noch Veränderung brauche. Luther hat es so ausgedrückt, hey, ich will ihr Schüler und nicht ihr Richter sein. Und ich glaube, das ist die Haltung, die wir brauchen, zu sagen, Gott, wir wollen uns stellen dem, was dein Wort sagt. Und wir wollen erlauben, dass es uns herausfordert und dass es uns Antwort gibt und dass es uns auch verändert. Und deswegen wichtig, herausfordern an diesem Morgen, dass Gott heute frisch in dein Herz spricht, dass sie dir eine neue Antwort gibt, eine neue Überzeugung gibt, neuen Frieden gibt und neue Stärke gibt, auf das Leben zu schauen nach dem Tod. Come on, ist das gut? Okay. Wir fangen an, ganz am Anfang. Gott schafft den Menschen. Gott schafft Adam und Eva. Gott schafft sich ein Gegenüber. Gott schafft sich keine Marionetten, keine Sklaven, keine Diener, keine Maskottchen auch, sondern Gott schafft sich ein Gegenüber. Gott schafft den Menschen, dich und mich. Und Gott, warum tut Gott das? Warum? Weil er Gemeinschaft mit uns Menschen haben will. Das Bild, was die Bibel berichtet, ist, dass Gott jeden Abend in den Garten ging zu Adam und Eva, um mit ihnen spazieren zu gehen. Und ich finde es so ein powerfules Bild. Warum? Weil wenn du mit jemandem spazieren gehst, dann hast du Zeit. Wenn du mit jemandem spazieren gehst, dann bist du vertraut. Dann führst du ein gutes Gespräch. Vielleicht, weißt du, du führst keine Verhandlung beim Spazierengehen. Sondern spazieren, das ist irgendwie ein enges Verhältnis, ein Vertrauensverhältnis. Und Gott ging in dem Garten, um mit Adam und Eva spazieren zu gehen. Das war, warum Gott die Menschen geschaffen hat, warum er dich und mich geschaffen hat, damit wir mit ihm verbunden sind. Damit wir eine Freundschaft mit ihm leben können. Gott schafft sich ein Gegenüber. Und das ist das Wesen dieser Beziehung zwischen uns und Gott. Es ist eine Freundschaft. Es ist nicht gezwungen, es ist nicht du musst, es ist nicht, sondern es ist eine freiwillige Entscheidung von dir und mir. Freundschaft ist zutiefst freiwillig. Und was wir sehen, ist in 1. Mose 3, 1. Mose 1 und 2 ist genau diese Geschichte. Gott geht spazieren mit Adam und Eva. 1. Mose 3 ist Adam und Eva, sie entscheiden sich gegen diese Freundschaft. Sie entscheiden sich gegen Gott aufzulehnen. Und was passiert ist, und das ist dann 1. Mose 4, ist der erste Mord passiert von ihren Söhnen Kain und Abel. Das ist der Moment, dass der Tod Realität wird des Menschen. In dem Moment, wo sich der Mensch entscheidet, nicht mehr mit Gott befreundet zu sein, nicht mehr mit Gott in Gemeinschaft zu sein, sondern sich gegen Gott aufzulehnen und seinen eigenen Weg zu gehen. Und Adam und Eva, sie sterben. In diesem Moment wird der Tod zur unausweichlichen Realität eines jeden Menschen. Aber, und das ist, was ich sagen will, der Tod war nie Teil von Gottes Idee für uns. Nie. Nie. Weißt du, es gibt eine Menge Filme, die dieses Thema verarbeiten und die versuchen, auf dieses Thema irgendwie Antworten zu finden. Es gibt so einen Film, den habe ich gesehen, der heißt Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Weiß nicht, ob du den kennst oder nicht, der ist ein paar Jahre alt. Anki wollte den unbedingt gucken. Und das ist so eine Liebestragödie und wir haben uns so den Trailer angeschaut und ich habe so zu Anki gesagt, also ich will es nur schon mal sagen, ne, das ist völlig klar, der stirbt am Ende. Und Anki war völlig aufgelöst. Nein, der schafft es, der kommt da durch. Es geht irgendwie um ein Liebespaar und er ist schwer krank und sie kämpft halt darum, dass er überlebt. Und ich sage, ja, der stirbt, aber lass uns den gucken. Also schauen wir den Film. Er stirbt. Anki völlig aufgelöst, heult Rotz und Wasser. Nein, er ist gestorben. Ich hoffe, dass ich nicht gesagt habe, ich habe es dir doch gesagt. Ich weiß es nicht mehr. Ich meine, allein der Titel, oder? Erzählt doch das Ende. Ein Schicksal ist ein mieser Verräter. I don't know. Aber was die Antwort, die diese Filme oft versuchen zu geben, ist, hey, alles im Leben wird erst bedeutungsvoll durch den Tod. Das Leben kriegt erst Bedeutung dadurch, dass es endlich ist. Und deswegen ist jeder Moment so wertvoll, weil du weißt, es kommen nicht unendlich viele, sondern es gibt irgendwann ein Ende. Und deswegen genieße jeden Moment, den du hast, bis zum Ende. Das ist oft die Botschaft, die du irgendwie kriegst. Wie kannst du gut mit dem Tod umgehen? Und ich will dir eine Sache sagen. Nein, der Tod gehört nicht zum Leben dazu. Das war nie Gottes Idee. Gott hat nie den Tod geschaffen, um dein Leben bedeutungsvoll zu machen, sondern die Bedeutung deines Lebens ist es, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Für immer und ewig. Das ist, wofür du geschaffen bist. Und das ist, was wir nicht vergessen sollten. Weißt du, auch wenn es irgendwie wie eine unausweichliche Realität scheint und jeden Tag Menschen sterben um uns herum, das war nie Gottes Idee. Und diese Wahrheit brauchen wir zutiefst in unserem Herzen. Und weißt du, ganz klar, wir könnten denken, ey, wenn ich irgendwann mal Adam und Eva treffe, ne, dann werde ich ihnen aber was erzählen. Die sind schuld an dem ganzen Dilemma, dass sie das uns eingebrockt haben. Aber ganz ehrlich, ich glaube eine Sache, wenn Adam und Eva nicht gesündigt hätten, wären es wahrscheinlich wir gewesen. So, die Bibel sagt das in Römer 3, alle haben gesündigt. Alle haben sich gegen Gott aufgelehnt. Alle haben sich entschieden, ohne Gott zu leben. Und was wir verloren haben, ist diese Beziehung zu Gott, die uns nicht nur das Leben gegeben hat am Anfang, sondern die uns auch am Leben hält. Wir können nur leben durch Gott, der uns das Leben gibt, jeden Tag immer wieder neu. Und da diese Beziehung zerbrochen ist, sind wir mit dem Tod konfrontiert. Deswegen ist der Tod ein konstanter Reminder, dass wir ohne Gott nicht können. Wir können nicht ohne Gott. Weißt du, egal wie erfolgreich du bist, egal wie reich du bist, egal wie beliebt du bist, egal was du schaffst in deinem Leben, du bist konfrontiert mit dem Tod. Es ist ein Reminder, dass egal wie krass du bist, du Gott brauchst. Und vielleicht brauchst du genau diese Botschaft heute an diesem Morgen. Du kannst nicht ohne Gott. Wir bauen uns das so oft so zusammen und sagen, come on, ich weiß, wie das Leben funktioniert. Aber wir können nicht ohne Gott. Und der Tod erinnert uns daran auf krasse Art und Weise. Und weißt du, es gibt interessante Ansätze, die irgendwie versuchen, dass die durchschnittliche Lebenserwartung irgendwie weit über die 100 Jahre auszudehnen irgendwie, indem man sich richtig ernährt und genug schläft und die verschiedensten Dinge macht. Und es ist interessant, was da passiert, aber ganz ehrlich, wir sind immer noch Millionen Lichtjahre weit davon entfernt, dieses Problem zu lösen. Wir brauchen Gott. Wir brauchen Gott. Wir kriegen es nicht ohne ihn hin. Und das ist die abgefahrene Geschichte, die die Bibel von diesem Moment, von quasi 1. Mose 3, als der Tod in die Welt kommt, die die Bibel von da an weiterschreibt, nämlich von einem Gott, der sich niemals abgewendet hat von uns, auch wenn wir uns abgewendet haben von ihm. Ein Gott, der die Menschen sucht, ein Gott, der den Menschen nachgeht, ein Gott, der alles tut, um diese Freundschaft wiederherzustellen, ein Gott, der Menschen begegnet wie Noah, wie Abraham, wie David, wie Elia, wie all diesen Leuten und sie schickt, um die Menschen zurückzubringen zu Jesus, zu Gott. Und es gipfelt in seinem Sohn Jesus, es gipfelt darin, dass Gott selbst Mensch wird und Jesus für uns stirbt und einem Kreuz her und sagt, hey, ja, ich nehme all die Konsequenz der Auflehnung des Menschen gegen Gott und ich bezahle dafür ein für alle Mal am Kreuz. Dadurch, dass ich selbst, Gott, unschuldig, mit all der Power, mit all der Kraft, ich habe mich entscheide, Mensch zu werden und freiwillig zu sterben. Dadurch stelle ich die Beziehung zu Gott wieder her. Und Paulus drückt das aus in 1. Korinther 15 auf folgende Art und Weise. Er sagt, nun ist aber Christus als Erster von den Toten auferstanden. So wie der Tod durch einen Menschen Adam in die Welt kam, so hat nun durch einen anderen Menschen Christus die Auferstehung von den Toten begonnen. Okay, so bis hierhin war das alles Vorgeschichte. Es war quasi die Einleitung meiner Predigt, wenn du so willst. Und jetzt wollen wir rein schon in die konkreten Fragen. Was passiert nach dem Tod? Wie funktioniert das mit der Auferstehung? Und was genau muss ich erwarten? Und Paulus, er schreibt ein langes Kapitel, 1. Korinther 15, um Licht zu bringen in all genau diese Fragen. Und es sind drei zentrale Statements, die er herausstellt und die will ich mir mit euch gemeinsam angucken. Ready? Come on. Erstens, Jesus ist wirklich auferstanden. 1. Korinther 15,1 steht, nun will ich euch aber nochmal an die gute Botschaft erinnern, liebe Brüder, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie damals angenommen und sie ist auch heute das Fundament eures Glaubens. Er wurde begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. Er wurde von Petrus gesehen und dann von den 12 Aposteln. Und danach seien ihm mehr als 500 seiner Anhänger auf einmal, von denen die meisten noch leben. Nur einige sind inzwischen gestorben. So Jesus als Erster von den Toten auferstanden und zwar nicht metaphorisch oder emotional oder irgendwie geistlich und ja, er lebt ja in unseren Gedanken weiter, nein, 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 sondern Jesus ist physisch, echt, körperlich auferstanden von den Toten. Und Paulus, er verweist darauf und sagt, hey, mehr als 500 Menschen haben ihn gesehen. Mehr als 500 Menschen haben ihn berührt, haben mit ihm gesprochen, haben ihn wahrgenommen. Er war begraben, aber er ist tatsächlich wieder auferstanden. Und das, damit beginnt alles. Jesus war der Erste, der quasi diese Unendlichkeit und diese Endgültigkeit des Todes durchbrochen hat und gezeigt hat, nein, 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 Gott ist alles möglich. Er kann es tun, er ist stärker als der Tod. Und man kann sich eine Menge Fragen heute stellen, 2000 Jahre später, weil man sagen kann, gut, 500 haben ihn gesehen, aber ich habe ihn nicht gesehen. Woher weiß ich, dass Jesus wirklich auferstanden ist von den Toten? Und ich sage, ich will dir eine Sache geben, die mir wirklich Sicherheit gibt und mir hilft, diese Überzeugung in meinem Herzen stark zu halten. Weißt du, all die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, alle 12, bis auf einen waren alle bereit, für diese Botschaft von einem auferstandenen Jesus zu sterben. Alle. Und weißt du, ganz ehrlich, wenn du dich irgendwann, sag ich jetzt mal so, auf so eine Verschwörungstheorie so richtig eingeschossen hast, dann ist es schon richtig schwer, irgendwann wieder zu sagen, nee, das war alles nur erfunden und okay. Aber spätestens an dem Tag, wo dein Henker kommt und du weißt, jetzt ist zu Ende, außer ich sag, ey, sorry, das mit Jesus war alles nur eine erfundene, eine dumme Idee. Spätestens dann siehst du es ein. Aber keiner von denen war bereit, von dieser Botschaft abzulassen. Sie alle waren bereit zu sterben. Nur Johannes musste kein Märtyrertod sterben. Er war ins Exil verbannt. So. Und gleichzeitig auch damals schon, und damit ringt Paulus, gab es von den Menschen, die danach lebten, Zweifel, Fragen, Unsicherheit, all diese Dinge. Und dann schreibt er ab Vers 12, nun frage ich euch, wenn wir predigen, dass Christus von den Toten auferstanden ist, wie können einige von euch da behaupten, es gebe keine Auferstehung der Toten? Und wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. In diesem Fall wären alle Menschen, die im Glauben an Christus gestorben sind, verloren. Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die allerelendsten Menschen auf der Welt. So, die Auferstehung von Jesus, das ist der zentralste Punkt unseres Glaubens. Es ist der absolute Eckstein. Von diesem Punkt hängt alles andere an. Paulus geht so weit, dass er sagt, hey, wenn dieser Punkt nicht stimmt, sind wir die elendsten Menschen auf der Welt. Und weißt du, an anderen Stellen in der Bibel, da mag es Spielraum geben, wie du Dinge auslegst, ob so oder so. Und es ist okay, dass es unterschiedliche Überzeugungen gibt und Denominationen gibt, unterschiedliche Betonungen gibt. Aber in diesem Punkt ist kein Verhandlungsspielraum. Ob Jesus auferstanden ist oder nicht, von dieser Frage hängt ab, ob du an Jesus glaubst oder nicht. Es tut mir leid, aber du kannst nicht mit Jesus, du kommst bei Jesus nicht durch mit, hey, er war eine inspirierende Person, er hat ein paar gute Sätze gesagt und das kann ich irgendwie einbauen in mein Leben. Sondern der Glaube an Jesus entscheidet sich an dieser Frage, ist er auferstanden von den Toten oder nicht? Und vielleicht bist du hier heute Morgen und du hängst an diesem Punkt und du sagst, hey, ich weiß nicht, ob und wie ich das glauben soll. Und wenn das so ist, dann will ich dir sagen, Jesus verurteilt dich nicht. Sondern es gab einen seiner Jünger, Thomas, der genau diese Herausforderung hatte. Weißt du, Jesus wieder auferstanden, er erscheint allen Jüngern, Thomas war nicht dabei. Dann kommen sie zu Thomas und sagen, hey, wir haben Jesus gesehen, wir haben Jesus gesehen, er lebt. Und Thomas sagt, ich glaube euch kein Wort. Erst wenn ich meine Finger in seine Wunden lege und spüre, dass Jesus wirklich immer noch da ist, dann glaube ich. Was Jesus macht ist, er nimmt ihn beim Wort. Kurze Zeit später erscheint er allen Jüngern nochmal, Thomas ist da und sagt, Thomas, komm zu mir. Leg deine Finger in meine Wunden, spür, dass ich echt bin und dass ich real bin. Und weißt du, ich glaube eine Sache, das, was Jesus getan hat für Thomas, das tut er auch für dich. Er lässt dich erleben, dass er da ist. Und weißt du, ich merke eine Sache, wenn du Jesus einmal erlebt hast in deinem Leben, dann ist diese Frage, ob Jesus auferstanden ist oder nicht, keine Frage mehr. Weil du hast es erlebt. Du hast es erlebt. Deswegen ganz oft, keine Ahnung, ich erinnere mich als Teenager, ich habe mich diese Frage null gefragt. Warum? Weil ich habe Jesus erlebt. So, irgendwann habe ich gedacht, oh ja, okay, ich bräuchte irgendwie ein paar Argumente, wenn ich mit Klassenkameraden spreche, warum das eigentlich wirklich vielleicht stimmt. Aber ganz ehrlich, ich habe es einfach geglaubt. Warum? Weil ich habe Jesus erlebt. Und ich glaube ganz ehrlich oft, das ist, wie es funktioniert. Du erlebst Jesus, Glaube kommt in dein Herzen, Überzeugung kommt in dein Herzen. Und ja, dann kannst du dich noch damit beschäftigen, ist das jetzt rational sinnvoll oder nicht. Und ich glaube, Jesus will dir helfen, genau das zu erfahren. Ihn zu erleben, dass er tatsächlich immer noch lebt, auferstanden ist, dich kennt und mit dir befreundet sein will. Das ist, was du brauchst in deinem Herzen. Und Jesus geht jede extra Meile, die es braucht, damit du das erleben kannst, wenn du es erleben willst. Aber, und das will ich dir wirklich sagen, dieser Punkt ist nicht verhandelbar. Dieser Punkt ist nicht verhandelbar. Jesus ist auferstanden. Alles andere hängt davon ab. Zweites Statement, was Paulus macht, ist, auch wir werden von den Toten auferstehen. Wenn wir an Jesus glauben, dann ist der Tod nicht mehr das Ultimatum, sondern Jesus verspricht jedem, der an ihn glaubt, ein ewiges Leben mit ihm. Und das lesen wir in 1. Korinther 15, Vers 22 und 23. Die Menschen sterben, weil sie alle mit Adam verwandt sind. Ebenso werden durch Christus alle lebendig gemacht und neues Leben empfangen. Es gibt aber eine Reihenfolge, Christus zuerst und wenn er wiederkommt, dann die, die zu ihm gehören. Einige Verse weiter macht das nochmal sehr, sehr explizit. Ab Vers 42 schreibt er, genauso verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Unsere irdischen Körper sterben und verwesen, doch bei der Auferstehung werden sie unvergänglich sein und nicht mehr sterben. Jetzt sind unsere Körper nicht perfekt, aber wenn sie auferstehen werden, dann werden sie voller Herrlichkeit sein. Jetzt sind sie schwach, dann aber voller Kraft. Jetzt sind es natürliche menschliche Körper, aber wenn sie auferstehen, dann werden es geistliche Körper sein. Denn so wie es irdische Körper gibt, dann gibt es auch geistliche. Den Punkt, den Paulus macht, ist, auch wir werden auferstehen und zwar for real. Nicht irgendwie metaphorisch, geistlich, du lebst in den Herzen derjenigen weiter, die sich noch an dich erinnern. Nein, 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 sondern er sagt, nein, du wirst auferstehen mit einem neuen Körper. Und er sagt, dieser Körper, er wird nicht mehr alt sein oder schwach oder irgendwie schwierig, sondern dieser Körper sein wird voller Kraft, voller Herrlichkeit. voller Stärke. Du wirst auferstehen mit einem echten Körper. Er sagt, es wird ähnlich, aber doch anders. Ähnlich, aber doch anders. Und die Frage ist ja so ein bisschen, okay, wie sieht das jetzt wirklich aus? So, weil uns die Vorstellungen, die wir irgendwie vom Himmel haben, die sind so, keine Ahnung, die sind so unterschiedlich wie irgendwie sonst was. Manchmal stellen wir uns das vor wie so ein Metazustand, dass du irgendwie, ja, irgendwie in so einem Unbewusstsein irgendwie noch da rumschwebst oder dass du die ganze Zeit auf einer Wolke sitzt oder dass du die ganze Zeit von Engeln umgeben bist, die dann irgendwie um dich Posaune spielen oder keine Ahnung, was für eine Vorstellung du hast vom Himmel und von dem Leben nach dem Tod. Aber es gibt eine Menge Filme, die die Fantasie schüren, sag ich mal so. Und Paulus gibt uns jetzt leider auch nicht ganz so viel Details, was er damit meint, mit einem geistlichen Körper, der wieder aufersteht. Die Hinweise, die wir haben oder die wir finden, es ist der auferstandene Körper von Jesus, mit dem er seinen Jüngern erscheint. Und ich glaube, es gibt vier Dinge, die wir so ein bisschen als Hinweis aufnehmen können. Das erste ist, es ist die Jünger, sie haben Jesus wiedererkannt. Jesus, er sah immer noch aus wie Jesus, aber besser. Paulus sagt, alles Schwache wird in Stärke verwandelt. So, ich kann dir jetzt leider kein Sixpack versprechen, aber die Bibel sagt, hey, alles, was dysfunktional ist, alles, was krank ist, alles, was schwach ist, wird nicht mehr sein. Du wirst immer noch aussehen, wie du aussiehst, aber besser. Wäre eine spannende Frage, muss man im Himmel immer noch ins Fitnessstudio gehen? I don't know. Die zweite Sache, die wir sehen bei Jesus, ist seine Wunden, sie waren immer noch da. Thomas, er legt seine Finger in die Wunden von Jesus. Was das uns zeigt, ist, hey, das bisherige Leben, was wir bis dahin gelebt haben, das wird nicht ausgelöscht. Sondern du nimmst deine Erinnerung, deinen Charakter, dein Wesen, das, wie du bist, das nimmst du mit. Wer du bist und wie du lebst heute, das zählt. Das zählt. Jesus, er war immer noch Jesus, er trug immer noch die Wunden an sich, er hatte immer noch die Geschichte mit sich, er war immer noch der Sohn Gottes, der gestorben war für die Sünden der Menschheit. Das Dritte, was wir sehen bei ihm, ist, er war nicht mehr gebunden an Raum und Zeit. Er ist einfach Leuten erschienen, in einem Moment hier, dann war er weg, im nächsten Moment hier. Es gibt manche Limitierungen, nehme ich an, die werden aufgehoben sein. Und das ist eine gute Sache. So. Alles, was über diesen Satz jetzt quasi hinausgeht, wäre Spekulation. Muss ich noch schlafen, ja oder nein? Oder, keine Ahnung, kann ich auf einmal ein Auto hochheben, ja oder nein? Oder kann ich mich überall hinbeamen? Keine Ahnung, aber wir sehen bei Jesus, sein Körper, er war nicht mehr gebunden an Raum und Zeit. Das ist, was Paulus auch sagt, hey, es ist ein geistlicher Körper mehr, kein irdischer. Er ist ähnlich, aber er ist doch anders. Und das Vierte ist, Jesu Körper, er war echt, er war anfassbar, er war physisch, er war emotional. Und was ich glaube über das Leben nach dem Tod, und ich glaube, was die Bibel zutiefst uns erzählt darüber, dass das Leben nach dem Tod, es wird sehr, sehr viel realer und menschlicher, als du dir vorstellen kannst. Und ich glaube, das ist, was wir so oft vergessen, aber weißt du, die Welt, die Gott geschaffen hat, Adam und Eva im Garten Eden, das ist die Welt, in der wir heute immer noch leben. Sie ist verzerrt durch Dinge, die nicht mehr funktionieren, durch Krankheit, durch Katastrophen, durch Tod, durch all diese Dinge, die passieren. Aber es ist immer noch die Welt, die Gott geschaffen hat und der Gott gesagt hat, sie ist durch und durch und durch gut. Und deswegen glaube ich zutiefst, das ewige Leben, von dem Gott spricht, ist nicht einfach, ich schwebe irgendwie auf einer Wolke für die Ewigkeit dahin und bin irgendwie emotionslos, gefühllos und weiß ich nicht, sondern nein, 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 ich glaube, du wirst immer noch sein, wie du heute bist. Das Leben wird sich immer noch anfühlen, wie es sich heute anfühlt, aber ohne all das, was es verzehrt, ohne alles Schlechte, ohne alles Kaputte, ohne alles Zerstörte. Gott stellt seine Schöpfung wieder her. Er stellt seine Schöpfung wieder her in einen perfekten Zustand. Und das ist, wovon die Bibel immer wieder spricht. Sie sagt, hey, ich werde wiederkommen und ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und in diesem neuen Himmel, neue Erde, werdet ihr eine Ewigkeit verbringen in Freundschaft mit mir. Spazieren gehen mit Jesus. Spazieren gehen mit Jesus. Enge Gemeinschaft, enge Verbindung, enge Gespräche von Herz zu Herz, ohne jeden Schmerz, ohne jeden Tod, ohne jede Krankheit, ohne jede Fehlfunktion. Und dieser Vers, den Paulus schreibt, er nennt einen Zeitpunkt, wann dies geschehen wird. Er sagt, wenn Jesus wiederkommt. Und das bringt mich zu meinem dritten Statement von Paulus. Er sagt, und auch der Tod selbst wird nicht mehr sein. 1. Korinther 15, Vers 51 steht, aber lasst mich euch ein wunderbares Geheimnis sagen, das Jesus uns offenbart hat. Nicht jeder von uns wird sterben, aber wir werden alle verwandelt werden. Das wird in einem kurzen Moment geschehen, in einem einzigen Augenblick, wenn die letzte Posaune ertönt. Beim Klang der Posaune werden die Toten mit dem unvergänglichen Körper auferstehen und die Lebenden, sie werden verwandelt werden, sodass sie nie mehr sterben. Denn unser vergänglicher irdischer Körper muss in einen himmlischen Körper verwandelt werden, der nicht mehr sterben wird. Und wenn dies geschieht, wenn unsere vergänglichen irdischen Körper in unvergängliche himmlische Körper verwandelt sind, dann wird sich das Schriftwort erfüllen. Der Tod wurde verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Jesus spricht davon, dass in einem Moment, in diesem Moment, in dem er ein zweites Mal wiederkommt, alle Toten von wieder auferstehen und zum Leben werden und alle Lebenden verwandelt werden. Was passiert ist, Jesus macht dem Tod ein Ende. Jesus bringt dieses Kapitel, was begonnen hat mit Adam und Eva, die sich abgewandt haben von Jesus, er bringt es zu einem Ende und sagt, diese Zeit ist vorbei. Die Zeit von Schmerz, die Zeit von Tod, die Zeit von Krankheit, sie ist vorbei. Siehe, ich mache alles neu. Offenbarung 4, 21, Vers 4 steht, er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird kein Tod, keine Trauer und kein Wein und kein Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil, sie ist für immer vergangen. Und der auf dem Thron sagt, sagte, ja, ich mache alles neu. Das ist die unfassbare Hoffnung, die wir haben. Von einem Gott, der alles neu macht. Von einem Gott, der alles neu macht. Weißt du, egal wie hart das Leben zuschlägt, egal wenn tragische Fehler mit unendlich schmerzvollen Konsequenzen passieren, der Tod hat nicht das letzte Wort. Das ist die Hoffnung, die wir brauchen in unserem Herzen, dass jeder Schmerz, jede Trauer, jeder Verlust nicht endgültig ist, sondern dass es ein Gott ist, der wiederherstellt, der wieder neu macht, der wieder neu schafft, der wieder neu zum Leben zurückbringt. Da ist ein Jesus, der triumphiert hat am Kreuz und sagt, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Sieg? Jesus, der triumphiert und sagt, come on, ich habe überwunden. Es gibt ein neues Leben. Und das ist das, was uns bringt zu unserer eigentlichen Berufung, nämlich mit Gott verbunden zu sein, auf ewig, auf immer und ewig. Und was bleibt es? Eine Spannung. Nämlich die Frage, wann kommt Jesus wieder? Wann kommt Jesus wieder? Und das war die Frage, die schon die Jünger bewegt hat. Und Jesus, bevor er zurückgekehrt ist zu seinem Vater, sagt seinen Jüngern, hey, wartet darauf, dass ich wiederkomme. Verliert das nicht aus dem Blick. Verliert nicht diese Realität aus dem Blick, dass ich wiederkomme, dass ich alles neu mache, dass das nicht dabei bleibt, dass ich gestorben bin, sondern dass ich wiederkommen werde und alle wieder mit mir zum Leben erwecke. Verliert das nicht auf den Blick, dass ich wiederkomme. Für die Jünger war das so greifbar. Warum? Weil sie hatten Jesus gesehen. Sie hatten gesehen, wie er wieder auferstanden ist. Sie hatten es vor sich und für sie war das, ja, alles klar, wir ziehen jetzt 10 Jahre durch und dann ist er wieder da. Und jetzt sind wir hier, 2000 Jahre später. Und Jesus ist immer noch nicht wiedergekommen. Und irgendwie ist es weit weg und es ist abstrakt. Und immer wenn du mit Leuten neu darüber sprichst, dann fühlt sich das an wie eine Science-Fiction-Theorie. Jesus, der wiederkommt. Und die Frage ist irgendwie, wie gehe ich um mit diesem Warten? Wie gehe ich um mit diesem Bewusstsein? Wie gehe ich um mit dieser Hoffnung? Und als ich studiert habe, hatte ich eine Situation, die mich krass beeindruckt hat, die ich mit diesem Thema immer behalten werde. Wir haben Unterricht gehabt über genau diese Fragen und am Ende sind wir zu unserem Dozenten gegangen, ein paar Kommilitonen und ich. Und wir haben ihn so gefragt, sag mal, glaubst du wirklich, dass Jesus zu deinen Lebzeiten noch wiederkommt? Weil das war das Statement, was er gebracht hat in unserem Unterricht. Ja, Jesus kommt noch wieder, während ich lebe. Und unsere Haltung war eher so, ja, also safe nicht. Also ganz ehrlich, das ist jetzt 2000 Jahre her, das geht easy nochmal 1000 Jahre so. Also bestimmt kommt er nicht in den nächsten 50 Jahren wieder. Und seine Antwort auf unsere so provozierende Frage war, weißt du, ganz ehrlich, ja, ich weiß es nicht. Aber ich will so leben, als würde Jesus wiederkommen, noch während ich lebe. Und das hat mich zutiefst beeindruckt. Weil ja, ich weiß den Zeitpunkt nicht, aber was ich zulassen will, ist, dass diese Hoffnung, dass diese Erwartung, dass dieser Glaube, dass er mein Leben prägt heute, dass diese Hoffnung mir hilft, wenn ich von Angst überwältigt bin, Angst zu sterben, Angst, geliebte Menschen zu verlieren, Angst vor dem Unkontrollierbaren, dann hilft mir diese Perspektive, Hoffnung und Frieden zu finden in meinem Herzen. In Momenten, wo der Schmerz unerträglich ist, wo du erlebst, wie Trauer dich übermannt und dich einholt und du nicht weißt, wie du damit umgehen willst, dürfen wir Jesus erleben als unseren Tröster. Als denjenigen, der in die Träne abwischt und sagt, come on, no, don't worry, ich habe überwunden. Das ist nicht das Ende, das ist nicht das letzte Wort. Und in Momenten, wo der Tod weit weg für mich ist, wo es abstrakt ist, wo ich es lieber zur Seite schiebe und ignoriere, hey, da darf ich mich erinnern, come on, es geht nicht nur um das Hier und Jetzt, sondern ich lebe für eine Ewigkeit. Ich lebe für meinen König, ich lebe für Jesus, ich lebe für diese Hoffnung. Und das ist wie Paulus dieses Kapitel, Kapitel 1. Korinther 15 auch beendet. Er schreibt in 57 und 58, wir danken Gott, der uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg über die Sünde und den Tod gibt. Deshalb bleibt fest und unerschütterlich im Glauben, liebe Freunde, und setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein. Denn ihr wisst ja, dass nichts, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. Ich sag dir, das ist, was mich antreibt. Dass ich sage, ja, come on, jeden Tag, ich weiß, ich lebe ihn nicht nur für heute. Ich lebe ihn für eine Ewigkeit. Ich lebe ihn für meinen Jesus und ich weiß, nichts ist vergeblich. Kein Schmerz, kein Gebet, kein Glaube, kein Investment in andere Menschen, nichts ist vergeblich gegenüber Jesus. Und was ich gerne tun würde zum Ende dieser Predigt, ich würde so gerne mit dir beten, dass diese Perspektive neu dein Herz erfüllt. Ich weiß nicht, mit welcher Geschichte du heute Morgen hier bist und was deine Herausforderung ist. Vielleicht ist es der Schmerz, den du erlebt hast. Vielleicht ist es die Angst, die dich manchmal einholt und vielleicht ist es die Gedankenlosigkeit, die manchmal eine neue Ernsthaftigkeit bekommen muss. Ich weiß nicht, wo du heute Morgen stehst, aber ich würde so gern beten, dass diese Hoffnung und dass diese Wahrheit neu dein Herz erfüllt und du lebst mit einer ewigen Perspektive. Lass uns doch für einen Moment die Augen schließen, zu Jesus kommen. Jesus, ich danke dir, hey, dass wir voller Gewissheit wissen, Jesus, du bist auferstanden. Jesus, du lebst. Jesus, du bist uns begegnet und wir wissen, Jesus, hey, was immer passiert in unserem Leben, es ist nicht das letzte Wort, sondern Jesus, du bist auferstanden. Und ich bete an diesem Morgen, Jesus, für jeden, dessen Herz schwer ist, für jeden, der beladen ist mit Schmerz, mit Erinnerung, mit Trauer, mit Wut. Gott, da bete ich, dass du kommst mit deinem Frieden. Gott, da bete ich, dass du kommst mit neuer Hoffnung. Gott, da bete ich, dass du kommst mit neuer Gewissheit, Jesus, dass du lebst, dass du wiederbringst, dass du auferstanden bist und dass jeder auferstehen wird mit dir. Und Jesus, ich bete, Jesus, hey, für jeden, der herausgefordert ist, Jesus, einfach so durchs Leben zu gehen, von Tag zu Tag zu gehen und nicht nachzudenken über das, was kommt. Jesus, da bete ich, dass du neu erinnerst, Gott, dass wir dich brauchen. Dass wir dich brauchen, Jesus, an jedem Tag, nicht nur an unserem letzten Tag, sondern Gott, wir brauchen dich an jedem Tag unseres Lebens. Und Jesus, ich danke dir, Herr, dass du jetzt in diesem Moment kommst mit dieser Wahrheit und unsere Herzen neu erfüllst, unsere Herzen neu stark machst und unsere Herzen neu aufstehen lässt, Jesus, in Hoffnung auf dich, Herr. Amen. Amen.
Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.